SR3 Saarlandwelle. Region am Nachmittag.
Es wird hitzig und auch emotional diskutiert im Bundestag in Berlin im Moment. Und zwar über das sogenannte Zustrombegrenzungsgesetz. Denn zum ersten Mal könnte ein Gesetzentwurf das Parlament passieren, bei dem die Stimmen der AfD mitentscheidend sein könnten. In dem von CDU und CSU eingebrachten Gesetzentwurf geht es darum, wie künftig weniger Menschen nach Deutschland kommen können. Menschenunwürdig, sagen Zehntausende zum Beispiel in Berlin und auch in Freiburg. Da gab es spontane Demonstrationen. Und auch in Saarbrücken wird demonstriert. Und zwar mit Musik, gerade auf dem St. Johanna Markt. Dort ist meine Kollegin Lena Schmidtke. Ja, Lena, da wurde es laut, oder?
Ja, also der Demokratie soll Gehör verschafft werden. Nach dem Motto weghören und ignorieren unmöglich. Daher ja, es war angenehm laut. Rund 20 Musikerinnen und Musiker von der Musikhochschule, vom Staatstheater, von der Deutschen Radiophilharmonie, die haben sich privat zusammengeschlossen und hier auf dem St. Johanna Markt eben die Ode an die Freude gespielt. Einer von ihnen ist Hornist Anton Richter.
Die Ode an die Freude ist halt zur Europahymne geworden und steht einfach für die Einigkeit auch über Ländergrenzen hinweg, für Toleranz, für Menschenrechte. Und ist einfach ein ganz, ganz starkes Symbol für all diese Dinge.
So klingt Demokratie, war deswegen auch das Motto der Demo, die auf das reagiert, was eben gerade in Berlin los ist. Also CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz will mit Stimmen der AfD ein Gesetzvorhaben durchbringen, obwohl er ja vorher auch immer wieder betont hat, dass er nie auf die Stimmen der AfD setzen will. Und das sieht Rune Becker, das ist einer der Initiatoren der Demo, eben als totalen Tabubruch.
Wir müssen die Demokratie schützen, wir müssen wirklich selber die Brandmauer sein, denn die Woche haben die sich ja nicht nur durch ein Loch in der Brandmauer die Hand gegeben, die Schwarzen und die Blauen, sondern die sagen, wir brauchen diese Brandmauer nicht, wir können eigentlich ganz gut zusammen abstimmen, weil anscheinend doch viel zusammen funktioniert.
Ja, und genau das sei eben ein No-Go für die Demokratie. Die Forderung ist deshalb,
dass nicht mit undemokratischen, mit faschistischen oder rechtsextremen Parteien und Vereinigungen zusammengearbeitet wird. Dass demokratische Kräfte wirklich unter sich bleiben und dass diese demokratischen Kräfte sich wirklich vereinigen.
Ja, während der Demo gerade, da wurde auch ein großes Banner hochgehalten. Wir sagen Zusammenhalt. Die Omas gegen rechts waren dabei mit Protestschildern und ja, die Musik natürlich auch als Aufmerksamkeitsgenerator. Ja, tatsächlich sind viele Passanten stehen geblieben, haben gelauscht, weil dieses Thema rund um Merz, die AfD und die Migration, die beschäftigt eben viele.
Ich weiß gar nicht, was ich denken soll. Ich bin irgendwie noch so in der Schockstarre, ganz ehrlich. Ich mache mir Sorgen um die nächste Wahl.
Also es ist alles ein bisschen ziemlich verfahren jetzt. Nicht gut, weil AfD, naja.
Es ist natürlich, sich so einer Partei anzunähern, eine absolute Katastrophe.
Ja, allerdings sagen auch einige, in puncto Migrationspolitik, da muss was gemacht werden.
Ja, ich finde die Position, die der Herr Merz vertritt, korrekt. Das sind ja die Vorschläge, die schweben mir schon seit Jahren vor. Also schon Migration, aber wenn jemand kommt, der, sagen wir mal, in Italien ein Land ging, hat dort Asyl und will dann nach Deutschland kommen, dann ist das für mich jemand, der aus Wirtschaftsgründen zu uns kommt. Und da müssten wir einen Zugang finden, um da Leute kommen lassen zu können, aber nicht als Asyl.
Der Kanon war aber, so wie Merz gerade vorgeht, das ist unmöglich.
Eine Schande. Das lässt beim Normalbürger doch den Eindruck entstehen, dass er machtgeil ist.
Ich kann Merz nicht ernst nehmen und was er sagt, glaube ich erstmal nicht.
Machtmensch, der tut alles, um an die Macht zu kommen. Und das ist verkehrt. Wir sind Gott sei Dank noch eine Demokratie und so soll es auch bleiben.
Ja, das will auch die Protestaktion So klingt Demokratie erreichen. Das war jetzt hier gerade nur ein kleines Event, knapp 10 Minuten, eben mit Musik und mit einem Verweis auf die eigentliche Demo am Sonntag auf dem Landwehrplatz. Dazu nochmal Anton Richter.
Das, was am meisten hilft gegen das Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht, ist kollektiv zu handeln, sich verbinden mit anderen Menschen, Netzwerke zu knüpfen und zu handeln. Immer wieder und immer wieder.
Ja, damit spielt er, wie gesagt, auf eine geplante Demo am Sonntag auf dem Landwehrplatz an. Die wird eben von den gleichen Initiatoren organisiert, Simin.
Vielen Dank, Lena Schmidtke in Saarbrücken auf dem St. Johanna Markt. Wie viele Menschen am Sonntag in Saarbrücken gegen die Verschärfung des Migrationsgesetzes, über das noch immer im Bundestag diskutiert wird und das Zusammenstimmen von CDU, FDP und AfD auf die Straße gehen, das hören Sie natürlich bei uns hier auf SR3 oder lesen es bei uns im Netz. Das müsste man mal erfinden, hat vermutlich jeder von uns schon mal gedacht. Aber die wenigsten, die machen es dann. Diejenigen, die es machen, zum Beispiel mit einer Idee, ein Geschäftsmodell entwickeln. Die nennt man Start-ups. Manche von denen, die starten richtig durch und machen Kohle. Manche suchen ewig nach Investoren. Einer neuen Studie von Ernst & Young zufolge investieren aber immer mehr in gute Ideen von Start-ups, auch im Saarland. Zum Beispiel in das Start-up Mona AI. Was das ist, das erklärt uns SR3-Reporterin Sarah Sasu.
Mona AI, so heißt das Startup von Felix Adam. Mona, das ist ein Avatar, also eine künstliche Person. Künstliche Intelligenz als Grundlage für das Unternehmen.
Mona AI automatisiert den Erstkontakt in den Recruiting-Prozess für große Personaldienstleister. Also da geht unsere KI hin und ruft die Kandidaten per Telefon an, macht mit denen ein Interview dann und versucht einzuordnen, wo wir die am besten platzieren können, damit die einen neuen Job bekommen. Und da haben wir die Idee gehabt, wenn wir mit Menschen in Kontakt kommen, die eben nicht so gut Deutsch können, und das sind bei uns knapp 61% aller Bewerbungen, die eingehen, dass wir mit denen eben auf ihre Landessprache kommunizieren.
Vor knapp 3 Jahren gründete Felix Adam sein Startup, da war er noch im Studium, Mathematik und Informatik. Mit 100.000 Euro Startkapital aus einem speziellen Topf für IT-Startups ging es los. Dann sammelte er noch eine 250.000 ein.
Und erst im Juli 2024 haben wir dann mit Early Bird den größeren Deal eingefädelt, über 2 Millionen.
Early Bird ist ein Fonds aus Berlin, der ausschließlich in Technologieunternehmen investiert. Steigt so ein Investor ein, ist für ihn das Risiko zwar hoch, dass das Startup scheitern könnte. Aber wenn nicht, dann kann er damit sehr viel Geld verdienen. Um an so einen Investor zu kommen, hat Felix Adam viel Zeit und Energie investiert. Denn im Saarland gibt es kaum Kontakte zu solchen potenziellen Geldgebern.
Frühphasenkapital ist super im Saarland, also die Exist-Anträge zu stellen, ein bisschen Geld zu kriegen für IT-Projekte zumindest, das kriegt man schon hin. Aber danach Anschlussfinanzierung zu kriegen, das ist dann doch schon eine Challenge.
Das kann Bernd Pohl nur bestätigen. Er ist der Sprecher des bundesweiten Start-up-Verbandes im Saarland und hat selbst 2 Softwareunternehmen aufgebaut.
Daher ist die Realität eigentlich eher die, dass die Start-ups aus dem Saarland, die wirklich Potenzial haben, die funktionieren, die schon ein bisschen weiter sind, ihre Investoren nicht im Saarland finden, sondern eher außerhalb des Saarlandes, weil wir hier wenig klassisches Risikokapital haben.
Dabei hat das Saarland viel Potenzial, durch innovative Neugründungen dem Strukturwandel zu begegnen. In den Hochschulen entstehen nämlich vielversprechende Ideen.
Diese Hochtechnologiesachen, von denen wir ja uns auch versprechen, dass wir vielleicht irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ich sag mal, unsere Gesellschaft irgendwann mal retten durch Klimathemen, durch neue Wirtschaftsthemen, durch Industrien, die sich weiterentwickeln.
Ein Bereich, in dem auch die saarländischen Gründer mithalten könnten. Jedes Jahr entstehen hier 12 bis 15 neue Start-ups, so der Branchenverband. Das Land hat die Rahmenbedingungen für sie schon verbessert, mit finanzieller Förderung, gerade für die Anfangsphase und Räumlichkeiten wie dem Innovation Center an der Saar-Uni. Aber die Kapitalgeber sitzen woanders, und zwar weit weg vom Saarland. Felix Adam sieht noch ein weiteres Hemmnis.
Wenn ich sage, ey, ich will 1 Milliarde Umsatz machen, dann gucken mich im Saarland, denken die, der Typ ist völlig bescheuert. In Berlin ist das so, ja okay, und wie lange brauchst du dafür? 3 oder 4 Jahre? Das ist das Ding.
Trotzdem ist es für Mona AI erstmal kein Thema, dem Saarland den Rücken zu kehren. Das Team ist mittlerweile von 10 auf 40 Mitarbeitende gewachsen, hat bislang etwa 70.000 Jobs bundesweit vermittelt.
Das lässt einen gut schlafen, sage ich mal. Und wenn man so einen Antrieb hat, hat man auch kein Problem, den ganzen Schmerz und alles Mögliche auszuhalten.
Also reist Gründer Felix Adam weiterhin nach München und Berlin, um zu zeigen, es lohnt sich, in saarländische Startups zu investieren.
Und wenn Sie jetzt denken, ach, ich habe auch eine Idee, ich gründe ein Startup. Am Wochenende gibt es in Saarbrücken eine Gründermesse. Morgen in der Kongresshalle. Schauen Sie doch mal vorbei. 4,5 Hektar St. Johanner Stadtwald in Saarbrücken, das ist an der Uni oben. Ja, das war der Stein des Anstoßes zu einem Streit. Dort sollte gerodet werden, um Platz zu schaffen für Neubauten, für Forschungsinstitute an der Uni. Es war nicht ganz klar, wer dahin sollte. Gerodet werden sollte vorsorglich schon mal. Und die Stadt hatte diese Pläne genehmigt. Eine Bürgerinitiative ist relativ schnell auf den Plan getreten, hat diesen Wald besetzt. Wir haben jetzt schon sehr viel drüber gesprochen, unter anderem Baumhäuser dort gebaut, war dort Tag und Nacht und hat auch geklagt. Seit September sind die Waldbesetzer vor Ort. Es gab einen Eilantrag des BUND und Hani bleibt zusammen in Zusammenarbeit. Und zwar der Bebauungsplan, der sollte vorläufig außer Kraft gesetzt werden. Dem wurde jetzt stattgegeben und alles drumherum kennt mein Kollege Jimmy Booth. Also bedeutet das jetzt, dass dort keine Rodungen stattfinden?
Genau das heißt es, zumindest vorerst. Die Rodungssaison endet zum 28. Februar. Danach sind sowieso keine Baumfällungen mehr möglich. Das Waldstück bleibt also die nächsten Monate auf jeden Fall stehen. Die Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts betrifft jetzt erstmal nur den Eilantrag. Das Urteil im Hauptverfahren steht noch aus, dafür gibt es noch keinen Termin. Ein Sprecher des Gerichts hat allerdings mitgeteilt, dass es wahrscheinlich sei, dass das Urteil so auch im Hauptverfahren bestätigt wird. Die Richter hätten jetzt zu diesem Eilantrag schon sehr umfangreich gearbeitet. Nach diesem Hauptverfahren wäre dann aber noch ein Einspruch beim Bundesverwaltungsgericht möglich.
Wie war denn da die Begründung?
Es ging vor allem um Artenschutz. Die Richter sagen, dass geschützte Tierarten in dem Waldstück sind. Da geht es zum Beispiel um Fledermäuse wie das große Mausohr, um Spechte oder Käferarten. Die Bestände seien für diesen Bebauungsplan nicht ordentlich erfasst worden. Deswegen sei zu befürchten, dass durch Rodungen Fortpflanzungs- und Ruhestätten dieser Tiere zerstört würden.
Also ein Erfolg für die Aktivisten, die, wie ich schon gesagt habe, teilweise da seit Monaten auch leben. Wie haben die reagiert?
Die Bürgerinitiative Hani bleibt ist natürlich sehr glücklich mit diesem Urteil. Der Sprecher Marvin Kiefer hat dazu gesagt:
Das war natürlich ein großer Jubelschrei für uns. Wir müssen uns jetzt erstmal zusammensetzen und das wird erst passieren, wenn wir gut gefeiert haben und schauen, wie es für uns dann weitergeht in der Zukunft.
Seit September sind ja Aktivisten der Gruppe Bari Johanni in dem Waldstück. Trotz des Erfolgs wollen die auch erstmal im Wald bleiben, sagt die Aktivistin Miri.
Ja, das Barrio wird erstmal bleiben. Es ist ja noch keine Rettung des Waldes, sondern einfach erstmal mehr Zeit, die wir bekommen haben hier und wollen natürlich den Ort mit Leben und Veranstaltungen füllen. Es sind Filme, die wir zeigen können, einen Ort für politischen Austausch zu geben, auch gerade in dieser Zeit. Ein Ort, wo Menschen hinkommen können und auch einfach sein können, wie sie wollen.
Der Saarbrücker Baudezernent Patrick Berberich hat mitgeteilt, dass man den Beschluss des Gerichts prüfen will und sich dann mit dem Land über das weitere Vorgehen abstimmen will. Gemeinsames Ziel sei es weiterhin, den Wissenschaftsstandort Saarbrücken zu stärken. Aus dem Wirtschaftsministerium heißt es, dass man den Hinweisen des Gerichts vor dem Hauptverfahren gerecht werden wolle. Dafür könnte allerdings die Zeit zu knapp werden.
Vielen Dank, Jimmy Both, für die Infos. Die Erweiterung des Unicampus in Saarbrücken ist vorerst gestoppt. Das Oberverwaltungsgericht hat den Bebauungsplan vorläufig außer Vollzug gesetzt, so heißt es. Da ging es um die geplante Rodung des Waldstücks oben an der Uni mit dem Spitznamen Honey, das seit September von Aktivisten besetzt wird. Hartmut Schäffler aus Homburg ist letzten November 80 geworden und er liebt Geschwindigkeit. Seit 60 Jahren ist er Motorsportler. Die erste Lizenz hat er mit 20 bekommen. Und auch im hohen Alter kann er es nicht lassen, denn jetzt ist er wieder am Start. Bei der berühmten Oldtimer Rallye, und zwar der berühmtesten der Welt mit dem Namen Rallye Monte Carlo Historique. Mit einem Auto, das zwar Oldtimer ist, aber wesentlich jünger als er.
Kernig und kerngesund, so klingt der Opel Kadett B1900, Baujahr 1970, also 55 Jahre alt. Mit ihm sind Hartmut Schöffler und sein Beifahrer Andreas Schwali seit gestern rund um Monte Carlo am Start. Zusammen kommt das Team auf ein stolzes Alter.
Das Auto ist 55 Jahre, der Fahrer ist 80, sind 135 und der Beifahrer ist 55, sind 190 Jahre.
Mit 80 noch am Steuer bei einer mehrtägigen Rallye geht, wenn man sich fit fühlt und gesund ist, sagt Hartmut Schöffler. Und er ist im Starterfeld noch nicht einmal der Senior.
Es sind also Leute dabei, die noch älter sind wie ich oder teilweise genauso alt. Das Feld setzt sich zusammen, also aus Leuten mittleren Alters bis über 80-Jährige, einiges über 80.
Bei der Rallye Monte Carlo Historique zählt nicht die Höchstgeschwindigkeit, sondern die Gleichmäßigkeit. Das Einhalten einer vorgegebenen Durchschnittsgeschwindigkeit, das alles unter anspruchsvollen Bedingungen 5 Tage lang.
Schnee, Eis, Sonne, Regen, es gibt alles bei der Veranstaltung, was möglich ist. Und vor allen Dingen der Spaß mit den alten Autos da zu fahren und die Autos dann in dem Gelände zu bewegen, das ist also super.
Rund 230 Teams sind am Start. Die Konkurrenten kommen aus der ganzen Welt, steuern teilweise sehr teure Oldtimer, Raritäten, Unikate. Snobismus ist dabei nicht gefragt.
Die Leute, die dort fahren, die sind all per Du mit zusammen. Das ist halt im Sport, der Sport wird dort gelebt. Und ob da jetzt der Chef von PSA zum Beispiel, der immer in den letzten Jahren gefahren ist, oder ein kleiner Mann wie ich als Beispiel, das spielt keine Rolle. Wir sind dort alle irgendwo Sportskameraden.
Hartmut Schöffler mit seinem Opel Kadett ist ein gern gesehener Routinier bei der Rallye, war schon ein Dutzend Mal am Start. Jetzt mit 80 wollte er eigentlich einen Schlusspunkt setzen. Aber wenn es wieder so gut läuft wie bei der letzten Teilnahme, Platz 14 unter 300 Startern, dann überlegt er sich das noch einmal.
Man soll nie nie sagen, sage ich immer. Aber man weiß ja nicht, wie es gesundheitlich weitergeht. Wir werden sehen.
Das erste Ziel für die vielen Kilometer zwischen Seealpen und Mittelmeer ist aber heil ankommen. Gilt für den Opel und seine Besatzung.
Wir drücken natürlich die Daumen für den 80-jährigen Hartmut Schöffler aus Homburg, der nochmal angreift bei der Rallye Monte Carlo Historique.